Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Es geht mir heute um die wahre Weihnachtsgeschichte. Die heutige Weihnachtsgeschichte, wie man sie so allgemein hört, hört sich wie folgt an. Christus wird am 25. Dezember des Jahres 0 geboren, als Kind armer Eltern. Er wird in eine Krippe in einem Stall gelegt, von Tieren umsäumt. Die Schäfer und die heiligen drei Könige auf Kamelen besuchen die heilige Familie in derselben Nacht. Die heiligen drei Könige, ein weißer König, ein gelber König, ein schwarzer König mit Namen Kaspar, Melchior und Balthasar, bereiten Geschenke vor Jesus aus. Es schneit. Ein Feuer wärmt die Städte. Der Stern von Bethlehem strahlt vom Himmel herab auf die Zähne. Engel schweben über dem Stall und singen und loben Gott. Man feiert heute Weihnachten, um der Geburt Jesu am 25. Dezember zu gedenken. Man beschenkt sich. Oder besser noch, der Weihnachtsmann oder das Christkind bringen Geschenke, weil Jesus zu Weihnachten beschenkt wurde. Man singt Weihnachtslieder, weil die Engel zu Weihnachten sangen, als sie den Schäfern die Geburt Jesu verkündeten. Was stimmt nicht mit diesem Bild? Wie beschreibt die Bibel die Vorgänge, die sich auf die Geburt Jesu Christi beziehen, kurz zuvor und auch kurz danach? Fangen wir mit dem Anfang an. Und zwar möchte ich zunächst aus Johannes Kapitel 1 vorlesen, aus der Lutherbibel von 2009. Da hört sich nämlich die Erzählung wie folgt an. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort, Logos, im Griechischen, der Sprecher, derjenige, der spricht. Es heißt dann weiter in Vers 2, dieses war im Anfang bei Gott, und alle Dinge sind durch dieses gemacht, und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Und dieser kam zum Zeugnis, um vom Licht Zeugnis zu geben, damit sie alle durch ihn zum Glauben kämen. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben vom Licht. Vers 9. Er, das Wort, war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die weder durch natürliche Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott, das heißt es hier, geboren sind, es sollte heißen, gezeugt sind. Vers 14. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, der Sprecher, Logos, Jesus Christus, hat immer schon existiert als ein Gottwesen, wie wir gelesen haben. Er war Gott. Er hat alles erschaffen. Dieses Wort wurde ein Mensch. Und wir werden uns heute anschauen, wie das geschah. Aber zunächst schauen wir uns Lukas Kapitel 1 an und angefangen Vers 26. Lukas 1 und Vers 26, und ich lese jetzt, wie gewöhnlich, aus der revidierten Lutherbibel von 1984. Es heißt, im sechsten Monat, es geht hier um den sechsten Monat von Elisabeth, die war nämlich auch schwanger. Und die war jetzt im sechsten Monat, und sie war schwanger mit Johannes dem Täufer, wie wir noch sehen werden. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Manne mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria, die waren bereits vertraut. Ein Eheversprechen war bereits abgegeben worden, ein Ehevertrag könnte man sagen, aber die Ehe ist noch nicht durchgeführt worden. Deswegen war sie noch eine Jungfrau, es gab noch keine sexuelle Beziehung zu dem Zeitpunkt. Vers 28. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und da sprach Maria zu dem Engel, ja, wie soll das zugehen? Da ich doch von keinem Manne weiß, schauen Sie, die hat noch keinerlei sexuelle Beziehung gehabt, durchgeführt. Und da sprach Maria zu ihrem Engel, wie soll das zugehen? Ich weiß doch noch keinem Manne, ich habe hier noch keinerlei sexuelle Beziehung gehabt. Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, die ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Und dann lesen wir weiter, dass Maria Elisabeth besucht und dann 3 Monate bei ihr bleibt. Und als sie spricht, da freut sich der Johannes, der Täufer, im Mutterleibe von Elisabeth und springt und jauchzt vor Freude, wie wir lesen. Nun, Elisabeth war die Verwandte von Maria. Mit anderen Worten, Jesus Christus und Johannes der Täufer waren miteinander verwandt. Man geht davon aus, dass Maria und Elisabeth Cousinen waren. Aber hier sehen wir, dass Elisabeth bereits schon 6 Monate schwanger war, als der Engel zu Maria kam. Nun, kehren wir zu Matthäus 1 zurück. Matthäus Kapitel 1 und lesen wir Vers 18. Matthäus Kapitel 1 und Vers 18. Und die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria seine Mutter dem Josef vertraut war, da fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber ihr Mann, die waren bereits Mann und Frau, das Versprechen lag bereits vor, aber es war noch keinerlei eheliche sexuelle Beziehung vorgegangen. Josef aber ihr Mann war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber sie heimlich zu verlassen, weil sie wurde jetzt schwanger, er wusste, es war nicht von mir. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, besser, was in ihr gezeugt ist, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Also der Engel sprach dich sowohl zu Maria als auch zu Josef. Beide verstanden dann, dass der Name Jesus sein sollte, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das aber alles ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der das spricht. Und jetzt wird Jesaja 7 zitiert. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Und als nun Josef vom Schlaf erwachte, da tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht. Die Elberfelder-Bibel schreibt, er erkannte sie nicht. Die Menge-Bibel schreibt, er verkehrte nicht ehelich mit ihr, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Was bedeutet, dass natürlich danach Maria und Josef weitere Kinder hatten. Die Bibel spricht von 4 Söhnen und möglicherweise 3 oder mehr Schwestern. Da gibt es vieles, was hier angesprochen wird, auf das ich noch zu sprechen kommen werde. Aber zunächst einmal schauen wir uns an, wie es weitergeht. Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2. Und angefangen Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Nun, diese Schätzung war eine Volkszählung, aber auch eine Steuererhebung, wie die Authorized Version es bringt, eine Steuererhebung. Und die Lutherbibel von 2009 sagt, dass sich die Bewohner in Steuerlisten einschreiben lassen müssten. No. Eine solche Schätzung fand niemals im Winter statt. Das war viel zu ungemütlich. Das war die Winterzeit, die Regenzeit. Es konnte sogar auch schneien. Eine solche Schätzung fand immer statt im Zeitpunkt nach der Herbsternte. Und die war so im September, Anfang Oktober. Das war auch die Zeit, wo man Geld hatte. Da hatte man die Ernte eingebracht, da hatte man jetzt Geld. Und dann heißt es auch, das geschah zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Da gibt es auch viele Diskussionen darüber. Die sagen, ja, der Quirinius, der war Statthalter im Jahre 6 vor Christus. Das ist mit Sicherheit keine richtige Anmerkung, denn Christus ist nicht im Jahre 6 vor Christus geboren. Das kann man einfach klar und deutlich beweisen. Und die Ryrie Study Bible, die schreibt, dass er Statthalter in Syrien war von 4 vor Christus bis 1 nach Christus. Und das kommt der Wahrheit weitaus näher. Lesen wir weiter Vers 3. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Ein jeder in seine Stadt. Das heißt, sie gingen zu dem Ursprungsort des Stammes, dem man angehörte. Nun, Josef war aus dem Hause David. Maria war auch aus dem Hause David. David war in Bethlehem geboren worden, und zwar so um das Jahr 1034 vor Christus. Deswegen mussten sie nach Bethlehem, zu der Stadt, wo der Vorfahre gelebt hatte, wo der Vorfahre geboren war. Lesen wir weiter in Vers 4. Und da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, und die war schwanger. Und als sie dort waren, da kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, was natürlich dann besagt, es gab mehr Söhne als nur diesen ersten. Sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, und die hüteten des Nachts ihre Herden. Nun auch hier Folgendes zu sagen. Hirten hüteten die Herde niemals nach Anfang Oktober. Denn dann begann wiederum die Regenzeit und es war viel zu ungemütlich. Also auch hier ging es darum, dass die Herden gehütet wurden, nie später als September, Oktober. Wir haben bereits schon hier zwei Andeutungen nun, dass die Geburt Jesu Christi keinesfalls im Dezember stattgefunden hat. Konnte überhaupt gar nicht möglich sein. Lesen wir weiter. In Vers 9. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, also zu den Hirten, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Es war also der Zeitpunkt der Geburt von Jesus Christus, der zu einem Menschen wurde, der Gott war, aber seine Gottheit aufgab, zu einem Menschen wurde. Dieser Heiland ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, achten Sie darauf, und sprachen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens oder bei den Menschen, die guten Willens sind, wie es heißen kann. Es ging nicht darum, dass hier Christus kam, damals, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, es ging um Frieden auf Erden bei den Menschen, die guten Willens sind, die bei Gott Wohlgefallen finden. Sind Sie ein solcher Mensch? Haben Sie Frieden in Ihrem Leben oder laufen Streit und Krieg? Vers 15. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, da sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Und als sie es aber gesehen hatten, da bereiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Nun, hier hört aber die Erzählung nicht auf. Also, Maria und Josef sind jetzt in Bethlehem. Die Hirten waren gekommen, um das Christuskind und natürlich auch die Eltern zu besehen. Vers 21. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, da gab man ihm den Namen Jesus, denn die Beschneidung war damals ja nach wie vor ein Gesetz, ein physisches Gesetz, heute nicht mehr, damals schon. Nach 8 Tagen wurde Christus, oder am 8. Tage, sagen wir einmal, wurde Christus beschnitten. Er erhielt den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleibe empfangen war. Vers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, da brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Nun, was ist damit gemeint? Schauen wir uns kurz 3. Mose Kapitel 12 an, aber behalten wir unsere Hände hier, unseren Finger in Lukas. In 3. Mose Kapitel 12, das war auch ein rituales Gesetz, was damals noch in Kraft war, heute auch nicht mehr. Denn Christus hat alle diese ritualen Gesetze abgeschafft, als er starb. Aber in 3. Mose, Kapitel 12, da lesen wir in Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich. Wenn eine Frau empfängt und einen Knaben gebiert, dann soll sie 7 Tage unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat. Und am 8. Tage soll man ihn beschneiden, das hatten wir jetzt gelesen. Und sie soll daheim bleiben 33 Tage im Blut ihrer Reinigung. Und kein Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. Nun gut, sie musste also diese 33 Tage und diese 8 Tage zunächst einmal weiter in Bethlehem sein, bevor sie nach Jerusalem gehen konnte zum Tempel, um Christus darzubringen. Kehren wir jetzt zurück zu Lukas Kapitel 2 und lesen wir, was dann geschah. Es heißt hier wiederum in Vers 22, als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, da brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm den Herrn darzustellen. Vers 23, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterleib durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Vers 24, und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, 1 Paar Turteltauben und 2 junge Tauben. Aber kehren wir jetzt zurück zu 3. Mose 12. Und lesen wir weiter in Vers 6. Denn hier wird das Opfer beschrieben. Aber zunächst einmal sah das Opfer anders aus. Da heißt es in Vers 6, und wenn die Tage ihrer Reinigung für den Sohn oder für die Tochter um sind, so soll sie dem Priester ein einjähriges Schaf bringen zum Brandopfer und eine Taube oder Turteltaube zum Sündopfer vor die Tür der Stiftshütte und später dann zum Tempel. Vers 7, da soll es opfern vor dem Herrn und sie entsühnen und sie wird rein von ihrem Blutfluss. Das ist das Gesetz für die Frau, die einen Knaben oder ein Mädchen gebiert. Vers 8. Vermag sie aber nicht, ein Schaf aufzubringen, so nehme sie 2 Turteltauben oder 2 andere Tauben, eine zum Brandopfer, die andere zum Sündopfer, so soll sie der Priester entsühnen, dass sie rein werde. Also hier wurde kein Lamm geopfert, sondern hier wurde lediglich, oder ein Schaf, sondern hier wurden lediglich 2 Turteltauben und ein paar junge Tauben geopfert. Mit anderen Worten, Maria war nicht in der Lage, in diesem Augenblick das Schaf zu opfern, das Lamm zu opfern. Aber darauf werden wir noch zurückkommen, was das heißt. Aber hier, klar und deutlich, ist zunächst einmal ein Opfer gebracht worden von, man könnte sagen, armen Leuten. Nun, kehren wir zu Lukas Kapitel 2 zurück und schauen wir uns nun Vers 39 an. Da heißt es, und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, dieses Ritualgesetz war ja nach wie vor in Kraft, da kehrten sie wieder zurück nach Galiläa, in ihre Stadt Nazareth. Aber bevor sie das taten, bevor sie zurückkehrten nach Nazareth, geschah noch etwas sehr Wichtiges. Und das wird in Matthäus beschrieben. Matthäus Kapitel 2 und lesen wir angefangen in Vers 1. Wichtig ist zu begreifen, was wir jetzt lesen, geschah nach der Reinigung im Tempel. Oder vielmehr der Reinigung von Maria im Tempel und der Darbietung von Christus im Tempel. Was jetzt kommt, geschah danach. Matthäus 2, Vers 1. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenlande nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande und sind gekommen, ihn anzubeten. Und als das der König Herodes hörte, da erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, Vers 5, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Und als sie nun den König gehört hatten, da zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, der ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Interessant ist hier das Wort Kindlein. Im Griechischen wird hier das Wort Paidion gebraucht. P-A-I-D-I-O-N. Das wird zum Beispiel auch in Lukas Kapitel 1 und Vers 80 gebraucht, wo es heißt, dass Christus als Kindlein in Erkenntnis und so weiter und Gnade wuchs. Aber dieses Wort bezieht sich nicht auf ein Baby. Das Wort Baby ist das Wort Nepios im Griechischen. Hier geht es um ein Kindlein und das wird so genannt ab dem Zeitpunkt der Beschneidung bis hin zur Zeit, wo das Kind anfangen kann zu laufen. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir auch, dass Christus hier in diesem Zeitpunkt keineswegs mehr ein kleines Baby war. Vers 10. Als sie den Stern sahen, da wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein. Achten Sie, sie gingen in das Haus. Und sie fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Wege wieder in ihr Land. Und als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, stehe auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, wie ich dir es sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Und da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter. In all diesen Stellen wird dieses Wort Paidion gebraucht. Er nahm das Kindlein, seine Mutter, mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tode des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und als nun Herodes sah, Vers 16, dass er von den Weisen betrogen war, da wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Und da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen, Rachel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Und als aber Herodes gestorben war, da siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und ziehe hin in das Land Israel, sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Und da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Und als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, da fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, der Stadt, aus der er stammte. Sie kehrten jetzt nach Nazareth zurück, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazaräer heißen, jemand, der in Nazareth aufwuchs. Nach dieser Vorbemerkung, sagen wir einmal, wollen wir uns jetzt ein wenig mit den einzelnen Angelegenheiten und Einzelheiten beschäftigen. Zunächst einmal, was war das Jahr der Geburt? Wann ist Jesus geboren worden? Sagt uns die Bibel etwas herüber. Nun, schauen wir uns eine Prophezeiung an im Buch Daniel. Daniel Kapitel 9. Daniel Kapitel 9 und lesen wir die Verse 25 bis 27. Daniel 9 und Vers 25. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, dass Jerusalem wieder aufgebaut werde, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, wir wurden Kummer vor der Zeit. Nein, das ist nicht so gut übersetzt. Ich gehe mal hier zu der Lutherbibel von 2009 und lese diese Stelle einmal aus der Lutherbibel 2009 vor. In Daniel 9 und in Vers 25. So wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden solle, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Dann heißt es, werden die Gassen und so weiter wieder aufgebaut sein. Es geht hier also um 69 Wochen. Man muss die 7 Wochen und die 62 Wochen zusammenzählen. Es geht um 69 Wochen oder 483 Jahre. Wie kann ich das sagen? Nun, eine Woche hat 7 Tage. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, die das Prinzip ein Tag für ein Jahr anwenden. Sie können das nachlesen, wenn Sie wollen, in Stellen wie zum Beispiel 4. Mose 14 und Vers 34 und auch in Hesekiel 4, die Verse 3 bis 6. Wenn Sie also von einer Woche ausgehen, die 7 Tage hat, und der Tag gilt ein Jahr, dann haben Sie 483 Jahre. Es sollten also 483 Jahre vergehen, bis, wie wir gelesen haben, ein Gesalbter kommt und öffentlich auftritt. Das Wort, das geschah, den Tempel wieder aufzubauen, war das Wort des Artaxerxes. Und dieser Befehl erging im Jahre 457 vor Christus. Wenn Sie also 457 vor Christus nehmen und 483 Jahre hinzuzählen, und es gibt ja kein Jahr Null, dann kommen Sie auf das Jahr 27 nach Christus. Das bedeutet, im Jahre 27 nach Christus würde Christus beginnen, öffentlich aufzutreten. Er war ungefähr 30 Jahre alt, wie wir lesen, als er öffentlich auftrat. Schauen wir uns dies kurz an, in Lukas Kapitel 3 und Vers 23. Lukas 3 und Vers 23. Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt. Und dann wird jetzt der Stammbaum hier von Maria beschrieben. Also er war 30 Jahre, als er auftrat. Mit anderen Worten, im Jahre 27 nach Christus begann er aufzutreten mit dem Alter von 30 Jahren. Und seine öffentliche Tätigkeit, bis er starb, war 3,5 Jahre. Und kehren wir zurück zu Daniel 9 und Vers 27. Das sagt uns genau diese Tatsache. Er wird aber vielen den Bund schwer machen. Schwer machen, falsche Übersetzung, komme ich gleich darauf zu sprechen. Eine Woche lang, also 7 Tage. Und in der Mitte der Woche, also 3,5 könnte man sagen, Tage in der Mitte der Woche, aber denken Sie daran, eine Woche, 7 Tage, ein Tag für ein Jahr. In der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Wodurch? Dass er starb. Er starb und durch seinen Tod wurden Schlachtopfer und Speisopfer abgeschafft. Die rituellen Gesetze wurden abgeschafft, sie sind nicht mehr länger gültig. Nun, wo ich sagte, dass es eine schlechte Übersetzung ist, wo es heißt, er wird vielen den Bund schwer machen, schauen wir uns an, wie die Lutherbibel von 2009 übersetzt. Er wird aber eine Woche lang vielen den Bund bestätigen. Schauen Sie, es geht um den neuen Bund. Dieser neue Bund wird für viele bestätigt werden, dadurch, dass er die Bedingungen des neuen Bundes predigt, während seiner 3,5-jährigen öffentlichen Missionsarbeit, könnte man sagen, seines Auftritts. Er hat mit anderen Worten 3,5 Jahre gepredigt, ist von daher dann nach 3,5 Jahren gestorben. Wir wissen also dann, dass er im Jahre 31 nach Christus gestorben ist. Aber wenn er im Jahre 27 nach Christus öffentlich auftrat, das ist der Zeitpunkt, wo er getauft wurde von Johannes dem Täufer, und zwar im Herbst des Jahres 27 nach Christus, und er starb zur Passazeit des Jahres 31 nach Christus, dann wurde er im Herbst des Jahres 4 vor Christus geboren. Wenn Sie zurückrechnen, 30 Jahre, denn er war 30 Jahre, als er auftrat, im Jahre 27. Schauen Sie, das Problem ist hier, dass man einige Sachen hier vorbringt. Man sagt, ja, das kann nicht sein, dass er im Jahre 4 vor Christus geboren ist, denn der Herodes, der sei bereits schon, einige sagen, im Jahre 4 vor Christus, aber im Frühjahr gestorben. Wenn Christus im Herbst geboren ist, dann kann er ja nicht geboren sein, nachdem Herodes bereits gestorben ist, denn dann würden die ganzen Erzählungen in Matthäus ja keinen Sinn ergeben. No. Zunächst einmal zum Jahre 4 vor Christus und zum Jahre 0. Interessant ist, dass Papst Benedikt und viele andere Kommentatoren klar und deutlich gemacht haben, dass Christus nicht im Jahre 0 geboren sein kann. Und diese Idee geht auf einen Fehler des Dionysius Exiguus zurück, einem Mönch des 6. Jahrhunderts. The Daily Telegraph schrieb am 21. November 2012, Christus wurde zwischen 6 bis 4 vor Christus geboren. Aber wie wir gesehen haben, es war das Jahr 4 vor Christus im Herbst. Nun, wie ich sagte, einige sagen, Herodes der Große, der ist im Frühjahr des Jahres 4 vor Christus gestorben. Das kann nicht sein, denn er war offensichtlich noch am Leben, als Christus geboren wurde. Und so sagen andere, dass das Todesjahr von Herodes 1 vor Christus war, und das ist viel wahrscheinlicher. Josephus spricht davon, dass Herodes nach einer Mondfinsternis starb. Und so einige sagen, ja, es gab eine Mondfinsternis im Jahre 4 vor Christus im Frühjahr, da ist er dann gestorben. Aber es gab aber auch eine Mondfinsternis im Jahre 1 vor Christus. Und das wäre die richtige Mondfinsternis, sodass wir davon ausgehen, dass Herodes im Jahre 1 vor Christus starb, lange nach der Geburt Christi. Und das würde auch sich damit decken, dass er die Kinder töten ließ, die 2 Jahre und darunter waren, wie er es genau von den Weisen erkundet hatte. Nun, was war dann die Zeit der Geburt Jesu, wenn es um den Monat geht? Nun, wir haben bereits gesehen, es kann nicht Dezember gewesen sein. Da gab es keine Hirten mehr auf der Weide und da gab es auch keine Schätzung. Denken wir wiederum daran, was wir eben gelesen haben. Johannes der Täufer wurde 6 Monate vor Christus geboren. Nun, während des Tempeldienstes von Zacharias, der Zacharias war ja der Vater von Johannes dem Täufer, da wurde ihm gesagt, dass seine Frau Elisabeth schwanger werden würde. Schauen wir uns dies an in Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1, angefangen in Vers 8. Lukas 1 und Vers 8, da lesen wir. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Und erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars, und als Zacharias ihn sah, da erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und wird schon von Mutterleibe an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, was andeutet, dass Johannes der Täufer in der Tat unter einem Nazaräer-Gelübde stand, einem gottgeweihten Gelübde. Mit anderen Worten, ein Nazariter, um es deutlich zu sagen, ein Nazariter-Gelübde. Christus war nicht unter einem solchen Gelübde. Er trug keine langen Haare, er nahm Wein zu sich, aber Johannes scheinbar doch. Aber es geht mir jetzt um Folgendes, Vers 16. Und er wird dem Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Schauen Sie, hier wird die Geburt von Johannes dem Täufer angedeutet und erklärt, und zwar im Zeitpunkt, als der Zacharias den Tempeldienst versah. Nun, wenn wir zurückkehren zu Lukas Kapitel 1 und Vers 5, da lesen wir, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aarons und hieß Elisabeth. Der gehörte also zur Ordnung von Abia. Und historische Quellen beweisen, dass diese Ordnung vom 13. bis zum 19. Juni im Tempel diente. Und nach dem Dienst, Zacharias wurde Elisabeth schwanger. Lukas 1, Vers 23. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Und sie hielt sich dann 5 Monate verborgen. So, wenn sie also nach dem Dienst schwanger wurde, und dann nach 9 Monaten wurde Johannes geboren, dann bedeutet dies, dass er Ende März geboren wurde. Denn, wie gesagt, die Ordnung des Abia, die dauerte vom 13. bis 19. Juni. Und Johannes war 6 Monate älter als Christus, was bedeutet, Christus wäre dann 6 Monate später geboren worden, wiederum Ende September. Alle diese Stellen, die wir bislang gelesen haben, zeigen uns, dass Christus Ende September, Anfang Oktober geboren ist, keineswegs im Dezember. Was ist Ende September, Anfang Oktober? Nun, das ist die Zeit der göttlichen Herbstfeste, des Posaunenfestes, des Versöhnungstages und des Laubhüttenfestes. Und alles dies ist dann auch zum Zeitpunkt der Herbsternte und zu Ende der Herbsternte. Auch hier wiederum deckt sich dies mit dem, was wir bereits gesehen haben. Schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 2 und Vers 7, das hatten wir bereits gelesen, aber achten wir jetzt ein bisschen mehr darauf, was hier gesagt wurde. Lukas 2 und Vers 7. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Nun, das war aber keine gewöhnliche Herberge. Eine gewöhnliche Herberge wird auch erwähnt, und zwar in dem Gleichnis mit dem barmherzigen Samariter. Sie können das in Lukas 10 und Vers 34 nachlesen. Das war so eine gewöhnliche Herberge, wo ich also einkehren konnte. Und dieses Wort ist ein griechisches Wort mit dem Namen Pandokaion. Aber die Herberge hier, die erwähnt wird, ist nicht das Wort. Die Herberge hier ist das griechische Wort Kataluma, also ein ganz anderes griechisches Wort. Und dieses Wort ist eigentlich nicht richtig mit Herberge übersetzt, sondern mehr mit einem Raum für Gäste. Aber auch hier nicht ganz gewöhnliche Gäste und auch hier nicht ganz gewöhnliche Herbergsbesucher, sondern in Lukas Kapitel 22 und Vers 11 wird das gleiche Wort erwähnt. Und schauen wir in welchem Zusammenhang. Lukas 22 und Vers 11. Christus schickt seine Jünger aus, um das Passahlamm für ihn zu bereiten. Vers 11. Und er sagt jetzt zu den Jüngern, jetzt sagt ihr zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern. Der Raum. Das gleiche Wort. Es geht hier um einen Raum für Gäste. Und in diesem Falle sehen wir, das waren jetzt Räume, die speziell dafür vorbereitet wurden, um Gottes Jahresfeste halten zu können. In diesem Falle das Passa, aber eben auch Jahresfeste wie Pfingsten und die Herbstfeste. So sehen wir also, dass die Maria und der Josef aber keinen Raum fanden. Die konnten nicht in einen solchen Raum, weil alles überfüllt war. Aber wir haben ja gelesen, dass auf ihrer Reise nach Jerusalem Maria und Josef in Bethlehem einkehrten. Nun, sie mussten natürlich dorthin, weil beide aus Bethlehem kamen. Sie waren ja, oder vielmehr der David, der Vorfahre, kam ja aus Bethlehem. Aber es ist noch etwas anderes zu betrachten im Hinblick auf Bethlehem. Bethlehem, nur ein paar Kilometer entfernt von Jerusalem, diente als Beherbergungsstätte, ich krieg's noch richtig hin, Beherbergungsstätte für die Festteilnehmer, die in Jerusalem keine Bleibe mehr finden konnten. Wenn die also jetzt in Jerusalem keinen Raum mehr fanden, wo sie dort bleiben konnten während der Jahresfeste, dann gingen die in Städte wie zum Beispiel Bethlehem, die nicht weit weg waren, und haben dort dann übernachtet und haben dort dann diese Zeit über gelebt. Auch dies wiederum gibt uns eine Andeutung auf die Jahreszeit, als Christus geboren wurde, zum Zeitpunkt der Herbstfeste. Einige sagen, ja, das bedeutet, dass die dann doch in einem schönen Raum waren für Gäste. Wir hatten ja gerade gelesen, die haben ja eben keinen Raum erhalten. Das war alles überfüllt. Es war überfüllt aufgrund der Schätzung. Alle kamen jetzt nach Bethlehem, um sich dort schätzen zu lassen, die dort Nachfahren von David waren. Aber eben auch, weil es zur Zeit der Herbstfeste stattfand, als Christus geboren wurde. Und deswegen gab es keinen Gastraum mehr für sie in diesem Haus. Und wir lesen auch in Lukas Kapitel 2, die Verse 4 bis 6, das hatten wir eben gelesen, lesen wir das noch einmal. Die kamen also jetzt nach Bethlehem, weil sie aus dem Geschlechte Davids waren. Vers 6. Und als sie dort waren, da kam die Zeit, dass sie gebären sollte. War es nicht so, dass die da ankamen und kaum noch Zeit hatten, sich irgendwo niederzulassen, da hat die Maria bereits Christus geboren. Nein, nein. Das war schon noch ein gewisser Zeitraum hier. Als dann die Zeit da war, nachdem sie bereits in Bethlehem waren, da kam die Zeit. Das heißt aber jetzt nicht, wie einige sagen, ja, weil sie nun schwanger war, da waren ja die Verwandten, die haben sie natürlich dann aufgenommen, dann keineswegs. Denn denken wir daran, Das Wort hatte sich ja bereits schon umgesprochen und nachher wurde Christus auch dessen bezichtigt. Er sei unehelich geboren worden. Die Verwandten, die haben alle jetzt gedacht, die Maria, die ist jetzt hier schwanger, aber nicht von Josef, die hat irgendwo da Unzucht getrieben. Also die Aufnahme durch die Verwandten, die kann man nicht so ohne weiteres von daher annehmen. Aber es war ohnehin kein Raum mehr da für die beiden. Später lesen wir allerdings scheinbar, dass ein Verwandter von Josef sie dann in ihr Haus aufgenommen hat. Und zwar nachdem Christus geboren war und scheinbar auch zu dem Zeitpunkt, als die Weisen aus dem Morgenlande kamen, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Denn da hatten wir gelesen, da waren sie in einem Haus. Wurde Christus in einem Stall geboren? Nun, die Bibel sagt das ausdrücklich auch nicht. Die Bibel spricht in einer Krippe, in die Jesus gelegt wurde. Das mag ein Stall gewesen sein, das kann aber auch sogar auch ein Haus gewesen sein oder eine Höhle, damit unter Häuser über Höhlen gebaut wurden. Aber was wichtig ist, es war kein Gästeraum, in denen Maria und Josef und Jesus waren, denn eben ein solcher Raum war ja nicht mehr vorhanden. Nächste Frage, gab es singende Engel? Denn es wird ja gesagt, wir singen heute Weihnachtslieder, weil die Engel sangen. Wir hatten ja gelesen. Die Engel sangen keineswegs. Die sprachen zu den Hirten auf dem Felde. Wird noch nicht einmal gesagt, dass die da waren, als die Hirten dann Jesus, Maria und Josef aufsuchten. Waren Tiere zugegen? Nun, man sieht ja immer diese schönen Weihnachtskarten, das sind also diese vielen Tiere, die waren zugegen. Papst Benedikt sagte nein. Der Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, 2007 sagte nein. Gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Tiere zugegen waren. Aber die Krippe wird erwähnt. Und die Krippe steht in der Tat im Zusammenhang mit Tieren. Es gibt da mehrere Stellen. Lukas Kapitel 13, Vers 15. Da sagt Christus, wer von euch nimmt nicht, sagen wir mal, den Ochsen oder das Schaf von der Krippe und führt sie zum Wasser? Und auch in Jesaja 1, Vers 3 wird von einer Krippe gesprochen im Hinblick auf Tiere. Und interessant ist auch, dass vielfach sogar, mag uns vielleicht sonderbar vorkommen, Tiere in Häusern zugegen waren, sogar in Häusern. Zum Beispiel in 1. Samuel 28 und Vers 24 gibt es eine interessante Stelle hierzu. 1. Samuel 28 und in Vers 24. Das ist ja die Stelle, wo der Saul zu der Hexe ging, da von Endor, um sich da die Zukunft weissagen zu lassen. Und da lesen wir in 1. Samuel 28, Vers 24, das Weib aber hatte im Hause ein gemästetes Kalb. Und das schlachtete sie eilends und nahm Mehl und knetete es und backte ungesäuertes Brot. Und eine weitere interessante Stelle findet sich im Buch Richter, auf dem ich kurz eingehen. Es gibt ja diesen Jephtha, der hat ja da einen Eid abgelegt und gesagt, was zunächst als erstes aus dem Hause kommt, wenn ich nach Hause komme, das will ich opfern, wenn Gott mir den Sieg schenkt über meine Feinde. Und Gott gab ihm den Sieg und er kam nach Hause, erwartete offensichtlich ein Tier, das aus dem Hause kam. Es war aber seine Tochter. Aber hier wird es deutlich, dass eben auch Tiere damals in Häusern waren, sodass es möglich ist. Nicht verbindlich, die Bibel sagt es nicht, aber es ist möglich, dass in der Tat Tiere zugegen gewesen sein könnten. Wir haben gelesen, dass Hirten die Tiere auf der Weide hüteten, aber das heißt nicht, dass alle Hirten alle Tiere auf der Weide hüteten. Waren Maria und Josef arm? Ich möchte hier etwas vorlesen aus unserer neuen Broschüre, die wir noch nicht veröffentlicht haben, die aber demnächst veröffentlicht wird. Sie ist fertig hergestellt. Wir sind dabei, sie jetzt zu finalisieren und dann werden wir sie auf die Webseite posten und dann auch drucken. Und hier ein kurzer Ausschnitt. Wir müssen beachten, dass Josef und Maria vertraut waren, wie wir gelesen hatten, und heiraten wollten. Sie wurden schon Mann und Frau genannt, aber sie hatten ihre Ehe noch nicht vollzogen. Josef als ein gerechter Mann, der vielleicht nicht mehr in seinen Teenagerjahren war, hatte bestimmt für seine bevorstehende Heirat mit Maria finanziell vorgesorgt. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die uns sagen, dass bevor man heiratet, soll man sich finanziell absichern. Sprüche 24, Vers 27 sagt uns dies. Sprüche 27, die Verse 23 bis 27. Also in eine Heirat sich hineinschlittern zu lassen, obwohl man die finanzielle Grundlage nicht hat, ist mit Sicherheit nicht richtig. Und Josef war ein gerechter Mann. Maria eine gerechte Frau. Die hatten sich schon abgesichert. Es war nicht so, dass die zu arm waren, um zu heiraten. Wir schreiben Folgendes jetzt hier. Die Tatsache, dass Maria und Josef 40 Tage nach der Geburt Jesu ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben in Jerusalem opferten, anstatt eines Lammes und einer Taube, beweist nicht, dass sie grundsätzlich arm waren. Wir dürfen nicht vergessen, dass Josef und Maria zunächst von Nazareth nach Bethlehem reisen mussten. Eine Reise zu Fuß oder auf einem Esel von ungefähr 180 Kilometern. Andere Angaben haben 140 Kilometer. Und sodann nach Jerusalem, das etwa 10 Kilometer von Bethlehem entfernt ist. Während der gesamten Zeit bis zum Opfer in Jerusalem waren Josef und Maria scheinbar nicht zu Hause in Nazareth, sodass Josef dort seiner Arbeit nicht nachgehen konnte. Der war ja Zimmermann, man würde sagen heute Architekt. Von daher waren sie zu dem Zeitpunkt der Darstellung Jesu im Tempel nicht wohlhabend genug, um sich das Opfer eines Lammes leisten zu können. Doch, dies besagt nicht, dass Josef und Maria später in Armut gelebt hätten. Zunächst, das hatten wir eben schon gesehen, Josef und Maria hatten nach Christi Geburt weitere Kinder. Vier namentlich genannte Söhne und zumindest drei, wenn nicht mehr, nicht namentlich erwähnte Töchter. Als verantwortungsbewusste und gerechte Eltern hätten sie nicht so viele Kinder gehabt, wenn sie in Armut gelebt und ihren Kindern keinen angemessenen Lebensstandard hätten bieten können. Auch das ist wichtig. Wenn man Eltern ist und sich Kinder nicht mehr in Anführungszeichen leisten kann, sollte man keine Kinder haben. Verhütungsmethoden sind keineswegs verboten. Wir schreiben Folgendes. Wir müssen auch beachten, dass nach der Darstellung Jesu im Tempel Weise aus dem Morgenlande Josef, Maria und Jesus besuchten und wertvolle Geschenke brachten. Wie viele Weise es waren, wissen wir nicht, aber wir sagen Folgendes in unserer kostenlosen Broschüre Das Geheimnis des Weihnachtsfestes, und wenn Sie die noch nicht gelesen haben oder seit einiger Zeit nicht mehr, würde ich vorschlagen, das zu tun. Sie, also die Weisen, besuchten Josef, Maria und das Christkind eine beträchtliche Zeit nach der Geburt Jesu. Sie erschienen lediglich in Jerusalem, nachdem Jesus in Bethlehem geboren war. Und als die Weisen in Bethlehem eintrafen, befanden sich der Familie in einem Hause, nicht mehr in einem Stall. Zu dieser Zeit war Jesus kein neugeborenes Baby mehr. Herodes befahl die Tötung aller männlicher Kinder, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Bei Jakob von Edessa liest sich das so. Die Magier, auf das diese Wortwahl werde ich noch zu sprechen kommen, die Magier waren aus Persien, aber es waren nicht nur drei, sondern eher 12, wie in mehreren Erzählungen steht. Die da kamen, waren Fürsten und hochangesehene Leute des Landes Persien. Sie wurden von viel Volk begleitet, von einem Lager von mehr als 1000 Männern, sodass Jerusalem bei ihrer Ankunft in große Aufregung geriet. Wir fahren in unserer neuen Broschüre fort. Die Geschenke oder Schätze aus ihren Schatzkammern, Gold, Weihrauch und Myrrhe, waren offensichtlich sehr kostbar, da sie für einen neugeborenen König gedacht waren, den die wohlhabenden Weisen nach einer langen und beschwerlichen Reise aufsuchten, um ihn anzubeten. Diese wertvollen Gaben befähigten Josef, Maria und Jesus, kurz darauf nach Ägypten zu fliehen und dort bis zum Tode des Herodes zu bleiben. Die Weisen aus dem Morgenlande, viel wird dazu gesagt. Warum sagt die Weihnachtsgeschichte, es waren drei? Die Bibel sagt ja nichts darüber. Sie sagt nicht, wie viele es waren. Aber es gibt sogar Andeutungen darauf, wie wir gerade gehört haben, dass es sogar 12 gewesen sein könnten. Nun, warum drei? Zwei Möglichkeiten. Weil es drei Arten von Geschenken gab oder auch ein versteckter Hinweis auf die falsche Idee der Dreieinigkeit. Denn einige wollen jetzt die drei Könige mit der Dreieinigkeit in Verbindung bringen. Aber die Dreieinigkeit ist auch keine biblisch fundierte Lehre, in keinster Weise. Der Heilige Geist ist keine Person. Er ist die Kraft Gottes, wie wir früher schon gelesen haben, die von Gott ausströmt. Und es war durch die Kraft Gottes des Vaters, dass Jesus Christus im Mutterleibe von Maria gezeugt wurde, als Mensch. Und wie wir gelesen haben, die Weisen aus dem Morgenlande, die kamen viel später in Jerusalem an. Vielleicht bis zu 2 Jahre später. Wer waren sie? Nun, einige sagen, das waren Magier, weil es im Griechischen heißt Magi. Das waren Magier oder Astrologen, die Sterne verehrten. Aber der Stern, der sie leitete, das war kein gewöhnlicher Stern, das war aller Wahrscheinlichkeit nach ein Engel. Der war nicht die ganze Zeit über da und der erschien ihnen, der ging vor ihnen her und er führte sie zu dem Hause, wo Jesus war. Also der Stern ist in keinster Weise den Hirten erschienen. Und so diese Idee, dass da jetzt der Stern über der Krippe oder dem Stall von Bethlehem gewesen sein solle, ist total verkehrt. Der Stern erschien lediglich den Weisen, scheinbar viel später, und brachte sie nach Jerusalem und von dort brachte er sie nach Bethlehem. Aber die Weisen kamen aller Wahrscheinlichkeit nach auch gar nicht aus Persien, sondern möglicherweise aus Parthien. Denn schauen Sie, Parthien hatte das babylonische Reich übernommen. Und viele Juden lebten dort. Die Juden sind ja durch die Babylonier in die Gefangenschaft geführt worden, wurden danach natürlich aus der Gefangenschaft wieder herausgeholt. Und Parthien übernahm dann im Laufe der Zeit das babylonische Reich. Und viele Juden lebten dann dort in Parthien. Und es ist interessant, dass einige der Weisen von Parthien sagen und sagten, Abraham sei ihr Vorfahre gewesen. Und wenn es 12 Weisen waren, die aus dem Morgenlande kamen, könnte es sich, wie viele uns das auch mitteilen, um jüdische Prinzen oder Fürsten aus Parthien gehandelt haben. Und die wären alle Nachfahren von Abraham gewesen. Was bedeutet, dass sie die gesamten Stämme von Israel und Juda, die 12 Stämme, repräsentiert hätten, als sie Jesus und Maria und Josef besuchten. Es wären also diejenigen gewesen, die jetzt zu Christus kamen, als Repräsentanten des Hauses Israel und des Hauses Juda, der 12 Stämme Israels. Und leider ist es so, wie wir ja auch gelesen haben, die Seinen nahmen ihn nicht an. Damals waren es hauptsächlich natürlich die Juden, die dann in Jerusalem und Umgebung lebten. Sie nahmen ihn nicht an, sie nehmen ihn auch heute nicht an. Ich möchte hier kurz auf etwas eingehen, was mir jetzt mitgeteilt wurde. Eine unglaubliche Geschichte. Es gab eine Fernsehsendung, die jetzt gerade ausgestrahlt wurde, und zwar am 10. und am 11.12. mit dem Titel Das Jesus-Rätsel. Dann heißt es Petra Gerster, wer immer das ist, auf Spurensuche im Heiligen Land. Das war da jetzt ein Film, das war über Phoenix ausgestrahlt worden. Und hier eine kurze Zusammenfassung, da heißt es in dieser Dokumentation, Anführungszeichen, je mehr wir über seine Zeit, also Christi Zeit und die Entstehung der Bibel wissen, desto deutlicher wird, dass sich nicht alles so abgespielt haben kann, wie es die Autoren der Heiligen Schrift berichten. Dann heißt es, Christus hat höchstens 3 Jahre öffentlich gewirkt. Nun, das ist verkehrt, hatten wir eben gesehen, es waren 3,5 Jahre. Aber das ist das Wenigste, es geht hier weiter. An vielen Stellen widerspricht das Bild, das die Evangelien von Jesus Christus zeichnen, den wissenschaftlichen Erkenntnissen über den historischen Jesus von Nazareth. Und dann habe ich den folgenden Bericht erhalten von jemandem, der sich diese Sendung angeschaut hat. Die Heilungen waren lediglich symbolisch. Die haben in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden. Christus war ein Zauberer. Es wurde in Frage gestellt, ob die Worte Jesu, die in der Bibel stehen, überhaupt von ihm stammen. Jesus hatte angeblich das Zeug, das Volk aufzuwiegeln, und von daher hat er Gewalt gepredigt und so weiter und so fort. Schauen Sie, es ist unglaublich, was im deutschen Fernsehen alles an Mist verzapft wird. Und es ist unglaublich, wie diese satanische Idee, die da ganz deutlich veröffentlicht wurde, natürlich von vielen deutschen Zuhörern und Zuschauern akzeptiert wird. Und die sagen dann, ja, nun, was die Bibel sagt, das kann man ja nicht glauben. Wir glauben lieber diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Leuten, die zum Beispiel diese atheistische, gottfeindliche, satanische Evolutionslehre predigen und sagen, ja, das ist die Wahrheit. Eine idiotische Idee. Aber wie viele glauben heute daran, dass sich das Universum selbst erschaffen hat, dass es gar keinen Schöpfer gibt, obwohl wir klar und deutlich in der Bibel gelesen haben, dass es Jesus Christus war. Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Ich kann nur eingehend vor diesen satanischen Dingen warnen. Entweder sie akzeptieren das, was die Bibel lehrt. Ansonsten haben sie gar keine Grundlage. Denn wie können sie sicher sein, dass das, was ihnen ihre Kirche beibringt, überhaupt richtig ist? Denn woher haben die denn die Weisheit und die Wahrheit, wenn es nicht aus der Bibel stammt? Also was haben wir bis heute oder heute bislang gelesen und gelernt? Kein Schnee im September, keine Weisen oder 3 Könige im September, vielleicht gar keine Tiere im Stall bei der Krippe, keine Engel über dem Geburtsort Christi, die sangen, kein Stern von Bethlehem über der Geburtsstätte Jesu und mit Sicherheit kein geschmückter Weihnachtsbaum und kein Weihnachtsmann, der Geschenke verteilte und auch keine Weihnachtsbeleuchtung. Wo kommen aber dann diese Vorstellungen her? Ich möchte kurz auf den Weihnachtsbaum einmal eingehen. Jeremia Kapitel 10. Und ich lese aus der Lutherbibel von 2009. Jeremia Kapitel 10 und angefangen Vers 2. So sagt der Herr: Ihr sollt nicht dem Beispiel der Nationen folgen und sollt euch nicht vor den Zeichen des Himmels fürchten, wie die Nationen sich fürchten. Denn die Satzungen der Völker sind lauter nichts. Sie hauen im Wald einen Baum um, und der Handwerker macht Götter mit dem Beil daraus und schmückt sie mit Silber und Gold und befestigt sie mit Nägeln und Hämmern, dass sie nicht umfallen. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Sie können nicht reden, deshalb muss man sie tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch auch nicht vor ihnen fürchten. Sie können weder helfen noch Schaden anrichten. Vers 6, aber dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß und du kannst es mit der Tat beweisen. Lesen wir weiter in Vers 7. Und wer sollte dich nicht fürchten, du König der Nation? Dir sollte man gehorchen, denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Königreichen gibt es nicht deinesgleichen. Sie sind alle Narren und Toren, denn ein Holz kann ja nur ein vergeblicher Gottesdienst sein. Ein Holz, ein Baum, kann nur ein vergeblicher Gottesdienst sein. Silbernes Blech bringt man aus Tarsis, Gold aus Ufas, durch den Meister und Goldschmied zugerichtet. Blauen und roten Purpur zieht man ihn an. Es ist alles das Werk der Künstler. Aber der Herr ist ein echter Gott, ein lebendiger Gott, ein ewiger König. Vor seinem Zorn bebt die Erde, und die Nationen können sein Drohen nicht ertragen. Was ist davon zu halten? Einige sagen, ja, es ist ja gar kein Weihnachtsbaum, es ist lediglich so ein Götzenbild. Nun, die Welt schrieb am 23.12.2006. Seinen Ursprung indes hat der Weihnachtsbaum im heidnischen Brauchtum. NDR schrieb am 2.12.2015. Seinen Ursprung hat der Weihnachtsbaum wahrscheinlich in der heidnischen Tradition zur Zeit der Wintersonnenwende, sogenannte Wintermaien, ins Haus zu holen. T-Online schrieb kürzlich Folgendes: In vielen Kulturen hatten immergrüne Pflanzen wie Tannen und Misteln eine besondere Bedeutung. Zum Jahreswechsel wurden sie aufgestellt, um Naturgewalten und böse Geister fernzuhalten. Eine andere Bedeutung liegt in dem einstigen Glauben, dass der mit brennenden Kerzen geschmückte Weihnachtsbaum den Toten galt. Die Lichter sollten den Verstorbenen den Weg zurück zur Familie weisen, die an diesem Abend zu Besuch kommen. Alle diese Ideen sind von Verehrungen falscher heidnischer Götter übernommen worden. Götter wie Nimrod, Mithras, Attis, Dionysos, Odin. Das waren alles Baumgeister, die in Bäumen lebten oder die als Wahrzeichen den Tannenbaum hatten, der verehrt und angebetet wurde. Man glaubte, und das ist wichtig zu begreifen, dass sich diese Baumgötter in Tannenbäume verwandelten. Deswegen nahm man damals solche Bäume. Was hier in Jeremia beschrieben wird, ist genau das. Sie nahmen diese Bäume und stellten sich dann zu Hause auf oder auf einem Marktplatz, weil sie meinten, ihr Gott, den sie jetzt anbeteten, der lebte da jetzt dran. Das war jetzt der Gott. Es heißt sogar über Dionysos, das war der Dionysos, der Gott im Baum. Der Mithras-Kult beinhaltete den Glauben nicht nur an die Dreieinigkeit, wenn Sie sich fragen, wo die Idee herkommt. Er beinhaltete den Glauben an die Geburt des Mithra am 25. Dezember. Er glaubte auch an die unsterbliche Seele und die Heiligung des Sonntags. So dann glaubte man, dass der heidnische Gott Attis an dem sogenannten Schwarzen Freitag getötet wurde und am darauffolgenden Sonntag auferweckt wurde. Und das geschah zur Zeit der Verehrung der heidnischen Götter in Ostara, der heutigen Osterzeit. Wenn Sie wissen wollen, warum man heute lehrt, dass Christus angeblich an einem Freitag gekreuzigt wurde, an einem Sonntag auferstanden ist, was er keineswegs getan haben kann, denn er sollte 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein und sie können nicht von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen 3 Tage und 3 Nächte in diese Zeitspanne hineintun. Aber dieser heidnische Gott Attis war derjenige, der an einem Freitag gekreuzigt wurde, an einem Sonntag auferstand nach dieser heidnischen Idee. Wodan oder Odin, der moderne Weihnachtsmann, wenn Sie sich einmal Darstellungen von diesem Wodan anschauen, der hatte einen heiligen Baum, wo man Geschenke fand, wenn man sich am 25. Dezember diesem Baum näherte. Und alles dies wird ausführlich in unserer Broschüre Das Geheimnis des Weihnachtsfestes näher beschrieben. Also wenn Sie die noch nicht gelesen haben sollten und die Beweise für das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, finden wollen, dann lesen Sie sich bitte diese Broschüre durch. Ich möchte zum Abschluss kurz ein paar Warnungen aussprechen. Wir haben heute gesehen, dass die gesamte Weihnachtsgeschichte absolut mit dem, was die Bibel sagt, in keiner Weise im Einklang steht. Die Zeit ist verkehrt, das Datum ist verkehrt, der Monat ist verkehrt, die ganzen Begleitumstände sind verkehrt. Da ist nichts da, was der Wahrheit der Bibel entspricht. Die ganzen Ideen sind heidnisch, haben mit dem wahren Christentum, das in der Bibel gelehrt wird, nichts zu tun. Nun, was sagt uns Gott? Ist das dann egal? Kann man trotzdem so ohne weiteres dann halt das Weihnachtsfest halten? Macht ja nichts, wenn man ein bisschen da so heidnisches Gedankengut mit hineintut, weil man tut es ja zu Ehren von Christus. 5. Mose 12 lesen wir die Verse 29 bis 31. Wenn der Herr, dein Gott, vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen, und du es eingenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir, und dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wir haben diese Völker ihren Göttern gedient, ebenso will ich auch es tun. So sollst du dem Herrn, deinen Gott, nicht dienen. Denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Die sind sogar so weit gegangen, die haben sogar ihren Göttern Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Kapitel 13, Vers 1, alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Die gesamte Weihnachtsidee ist nichts weiter als etwas, was man hinzugetan hat. Man hat die Wahrheit der Bibel weggelegt. 5. Mose 4 und Vers 2. Auch hier wiederum die gleiche Warnung. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete. Und ihr sollt auch nichts davon tun, auf das ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Es gibt weitere viele Stellen, die das uns zum Ausdruck bringen. Aber zum Abschluss eine Stelle noch in 2. Johannes und Vers 9, denn die Argumentation ist ja die, ach ja, wir tun es aber doch zu Ehren Jesu Christi. Wir gedenken Jesus Christus, wenn wir das Weihnachtsfest halten. Am 25. Dezember, dem Geburtsdatum von Jesus Christus. Wir wissen, dass er gar nicht am 25. Dezember geboren ist, geboren sein kann. 2. Johannes, Vers 9. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, was wir gerade gelesen haben, man geht darüber hinaus, über das, was Gott ihm gesagt hat. Der hat Gott nicht. Aber wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn Sie in der wahren Lehre Jesu Christi und Gottes des Vaters bleiben, dann werden Sie in der Tat ein wahrer Christ sein und bleiben. Aber wenn Sie etwas hinzutun, wenn Sie etwas wegnehmen von dem, was Gott Ihnen sagt, dann können Sie nicht für sich in Anspruch nehmen, ein Christ zu sein. Denn, hier steht klar und deutlich, Sie haben dann Gott nicht in Ihrem Leben. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.